DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Wohnmobile, Autos, Kinderwagen, Deutschlands Messebranche wagt den Neustart und Hintertür für Facebook. Wie geheim sind WhatsApp-Chats wirklich? Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. In München läuft derzeit die Automesse IAA Mobility. Am Anfang spielte sich das vor allem auf dem Münchner Messegelände ab. Aber jetzt wird die Münchner Innenstadt zur Ausstellungsbühne. Hier demonstriert die neue Messe ihren Anspruch, zum weltweit führenden Forum für die Mobilität der Zukunft zu werden. Stefan Liener nimmt sie mit auf einen Rundgang.
Bis zuletzt wurde auf dem Münchner Marienplatz, dem Odeonsplatz, dem Königsplatz, dem Wittelsbacher Platz, dem Max-Joseph-Platz, dem Marstallplatz und im Hofgarten montiert, gehämmert und aufgebaut. Open Space nennen die Veranstalter das neue Konzept der IAA Mobility, bei dem sich die Messe nicht mehr auf einem abgeschlossenen Gelände abschottet, sondern in die Innenstadt kommt. Von einem Happening-Charakter spricht Hildegard Müller, die Präsidentin des Industrieverbandes VDA. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hofft auf großen Zuspruch.
Es wird eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger diesmal deutlich mehr werden als in der Vergangenheit. Das heißt, nicht nur an einem Standort Autos auszustellen, sondern in einem größeren zusammenhängenden Gebiet die Mobilität darzustellen, die Bürger in die Diskussion einzubeziehen. Und ich bin überzeugt, wir werden mit dieser IAA Mobility 2021 neue Maßstäbe setzen.
Das Programm ist umfassend. Es sind hunderte von Vorträgen und Diskussionsforen angesetzt. Die Besucherinnen und Besucher können sich an zahlreichen Stationen Fahrräder und E-Scooter ausleihen und es gibt die Möglichkeit zu Testfahrten, vor allem mit Elektroautos. Für sie und Mobile mit Wasserstoffantrieb sowie für Busse wurde eigens die sogenannte Blue Lane eingerichtet, eine Umweltspur, die Fahrer klassischer Verbrenner nur dann nutzen dürfen, wenn mindestens 3 Personen im Auto sitzen. Messechef Klaus Dittrich spricht von einem in dieser Größe einmaligen Feldversuch.
Der größte Test, den es auch in Deutschland gab, mit so einer Umweltspur. Menschen, die mit nachhaltigen Antrieben unterwegs sind, mit Elektroautos, mit Wasserstoffautos oder wenn sie denn einen Verbrenner haben, mindestens mit 3 Personen besetzt sind. Busse natürlich auch. Die vorrangig diese Spur nutzen können, um die, die mit dem klassischen Auto möglicherweise im Stau stehen, zu motivieren, sich auch umweltverträglich auf den Weg zu machen.
Mitmachmöglichkeiten, Messestände quer über die Stadt verteilt, Bühnen, die für Diskussionen und den Austausch von Mobilitätsvisionen zur Verfügung stehen. Was Kritiker als grünes Feigenblatt der Autoindustrie bezeichnen, scheint bei vielen Münchner Passanten gut anzukommen.
Es ist mal ein neues, alternatives, frisches Konzept, abweichend von so einer klassischen Messe, die an einem Ort stattfindet. Ob es am Ende wirklich so ein großer Erfolg ist, wird man dann schauen. Aber ich finde es gut, dass man mal was Neues ausprobiert.
Die Dezentralisierung gefällt mir deswegen, weil ich damit auch wieder mal durch München komme und die einzelnen Schwerpunkte mir dann sicher anschauen werde.
So ist es ja für jeden auch ein bisschen, sag ich mal, zugänglicher. Ne? Also bevor man dann zu irgendeinem Messegelände fährt, ist ja doch mal ein bisschen was anderes.
Sorgen bereitet das neue Konzept mit den zahlreichen Bühnen und Orten den Sicherheitsbehörden. In den kommenden Tagen sollen deshalb tausende Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit in und um München sorgen. Die Polizei erwartet vor allem friedliche Demonstranten, muss aber auch mit gewaltsamen oder zumindest unverantwortlichen Aktionen rechnen. In denkbar schlechter Erinnerung ist noch der gefährliche Sturzflug eines Greenpeace-Bruchpiloten, der während eines Fußball-EM-Spiels im Juni unkontrolliert mit seinem Gleitschirm in die Münchner Arena abschmierte und dabei sich selbst, aber auch Zuschauerinnen und Zuschauer in Lebensgefahr brachte. 2 Menschen wurden damals bei der Greenpeace-Aktion verletzt.
Das autonome Fahren ist eines der Themen auf der IAA. Einer der wichtigsten Anbieter für diese Technologien ist die Intel-Tochter Mobileye. In München hat sie jetzt als Weltpremiere ein serienreifes, selbstfahrendes Fahrzeug vorgestellt. Und bereits im nächsten Jahr sollen zusammen mit dem Autovermieter Sixt Robotaxis in Deutschland an den Start gehen. Stefan Liener noch einmal aus München.
Es kommt eher selten vor, dass Top-Manager Deutschland für seine Offenheit gegenüber Hightech loben. Eine Ausnahme ist Pat Gelsinger als Intel-Chef, einer der ganz großen Namen der Tech-Branche. Auf der IAA Mobility in München sagte Gelsinger, Deutschland sei ein Vorreiter beim autonomen Fahren. Man habe hierzulande vor kurzem den gesetzlichen Rahmen geschaffen, um den kommerziellen Einsatz und Betrieb selbstfahrender Autos zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Autovermieter Sixt will man das ab dem kommenden Jahr nutzen. Die beiden Partner wollen dann erstmals kommerzielle Robotaxis in Deutschland auf die Straße bringen, sagte Sixt-Co-Chef Alexander Sixt.
Also wir planen ab dem nächsten Jahr einen Piloten zu starten hier in München, wo wir mit einem sogenannten Early Rider Programm anfangen in der kleinen Nutzergruppe, bevor wir dann die kommerzielle Operations beginnen, nachdem wir alle regulatorischen Auflagen erfüllt haben.
Die Intel-Tochter Mobileye stellte bei der IAA Mobility auch eine Eigenentwicklung vor. Ein nach Firmenangaben serienreifes, selbstfahrendes Fahrzeug, das man unter dem Markennamen MOVIT AV vermarkten will.
Anderthalb Jahre lang legte Corona die deutsche Messewirtschaft praktisch lahm. Nun wagt die Branche den Neustart mit strengen Hygieneregeln. 185.000 Besucher kamen etwa zum Düsseldorfer Caravansalon. In München erfindet sich gerade die Automesse IAA völlig neu. Wir haben ausführlich darüber berichtet. Und ab morgen zieht Köln mit der Messe Kind und Jugend nach. Lothar Lenz über eine Branche, die durch die Pandemie wie kaum eine andere getroffen wurde.
Morgen früh wird Gerald Böse im Badezimmer etwas länger brauchen. Der Vorstandschef der Kölner Messegesellschaft rasiert sich den Bart ab. Den hatte er sich wachsen lassen, seit die Pandemie seinem Unternehmen und der gesamten Branche die Geschäftsgrundlage entzogen hatte. Jetzt aber können auch in Köln wieder die Besucher kommen, zur Ausstattungsmesse Kind und Jugend, der ersten Veranstaltung seit der Süßwarenmesse vor anderthalb Jahren. Gerald Böse.
Wir bekamen praktisch ab März letzten Jahres Berufsverbot und mussten uns gleichzeitig ganz schnell entscheiden, wie wir den Kontakt zu unseren Branchen aufrechterhalten. Und dann haben wir innerhalb von 3 Monaten die erste digitale Gamescom auf die Beine gestellt.
Was schon deshalb sportlich war, weil die Messebranche sonst in Jahreszyklen denkt und handelt. Die Computerspielmesse Gamescom mit ihren hunderttausenden Besuchern ist eine der Cash-Cows der Kölner Messe. Und gerade sie schien für eine Digitalisierung wie geschaffen. In diesem Jahr verfolgten 13 Millionen Menschen die Streams von dem virtuellen Spitzentreffen der Branche. Trotzdem bleibt die Kölnmesse auf physische Besucher dringend angewiesen nach der Zwangspause.
Wir haben insgesamt bei einem Umsatz 2020 von 95 Millionen Euro haben wir 110 Millionen Euro Verlust gemacht. Das Eigenkapital damit, was wir uns die letzten Jahre schön aufgebaut hatten, halbiert. Und das wird jetzt sicherlich in 2021 noch ein ganz, ganz hartes Jahr werden.
Den anderen deutschen Messeplätzen ging es nicht besser. Immens seien die Corona-Verluste der Messewirtschaft, sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Branchenverbandes AUMA.
Das ist ein wirtschaftlicher Schaden in unserem Land von 42 Milliarden Euro. Und das bezieht wirklich all das ein, was durch die Messeveranstalter, aber eben halt auch durch Logistiker, Gastronomen, Hoteliers, Einzelhandel, lokales Handwerk entgangen ist.
Weshalb die Politik die Messebranche nun nach dem Neustart weiter stützen müsse, durch planbare Hygieneregeln und eine möglichst ungehinderte Einreise von ausländischen Messegästen zum Beispiel, sagt Branchensprecher Holtmeier. Für die FDP-Abgeordnete Sandra Weser, gelernte Betriebswirtin und Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, zeigt die Messebranche exemplarisch, wie Corona viele Unternehmen in eine schwierige Kapitalsituation gebracht habe. Deswegen dürfe die kommende Bundesregierung die Wirtschaft nicht weiter belasten. Viele Branchen seien auch kaum in der Lage, fast im Wochenrhythmus neue gesetzliche Vorschriften umzusetzen, sagt Weser. Dass das Messegeschäft irgendwann vollständig virtuell wird, glaubt auch Branchensprecher Jörn Holtmeier nicht.
Viel wichtiger ist, dass tatsächlich uns alle zurückspielen, gerade die Unternehmen, dass sie ihre physische Plattform, ihre reale Präsenzmesse brauchen, gerade auch in den Branchen, wo es eben halt um Geschmack geht, um Geruch geht, um Tuchfühlung im wahrsten Sinne des Wortes geht. Das alles kann man nicht digitalisieren und deshalb ist es so wichtig, dass man sich persönlich trifft und persönlich begegnet.
Und was würde man sorgfältiger auswählen wollen als den neuen Kinderwagen oder die Zimmerausstattung für den Nachwuchs? Eine gespannte Besucherin kann der Kölner Messechef Gerald Böse gleich von zu Hause mitnehmen zur Eröffnung.
Meine Frau freut sich wahnsinnig auf die Kind und Jugend, wie sie sich noch nie drauf gefreut hat.
Denn der Bart ist ab und die Messebranche findet zurück zur Normalität.
Lothar Lenz über den Neustart der deutschen Messebranche. Sind WhatsApp-Chats wirklich geheim? Bislang hat das Unternehmen, das zu Facebook gehört, immer behauptet, alle Nachrichten bei WhatsApp seien geschützt. Niemand könnte sie lesen, nicht einmal Mitarbeiter. Jetzt hat das US-Magazin ProPublica mit seinen Recherchen festgestellt, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und wieder spielen konzernfremde Dienstleister eine Schlüsselrolle. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Die gute Nachricht lautet, der Nachrichtenaustausch in WhatsApp ist verschlüsselt. Nach dem derzeitigen Wissensstand können Unterhaltungen weder von WhatsApp, seiner Muttergesellschaft Facebook, noch von Polizei und Nachrichtendiensten mitgelesen werden. Peter Elkind, Reporter der angesehenen Website ProPublica, sagt aber, die Versicherungen, die Facebook und WhatsApp inklusive ihres Chefs Mark Zuckerberg abgegeben hätten, nämlich, dass niemand Chats in WhatsApp mitlesen könne, weil sie verschlüsselt seien, diese Versicherung, so Elkind, sei nicht korrekt.
The assurances that Facebook and WhatsApp offer from Mark Zuckerberg on down, that no one can ever read any message on WhatsApp because it's encrypted, that those assurances are not correct. And that Facebook and WhatsApp haven't been candid about it.
Als Beispiel führt ProPublica-Autor Elkind an, wer in WhatsApp eine Unterhaltung mit einem anderen User wegen anstößiger Inhalte melde, dessen Nachricht bekomme WhatsApp unverschlüsselt zum Lesen.
And they do have a general disclosure that
WhatsApp legt zwar offen, dass man die letzten paar Nachrichten zur Begutachtung freigibt. Wie viele es genau sind, sagt es aber nicht. Unseren Recherchen zufolge sind es 5. Was sie auch nicht sagen, ein Heer von vielleicht 1000 externen Content-Moderatoren sehen sich die gemeldeten Chats an, nachdem ein KI-System sie vorab überprüft hat. Diese mehr als 1000 Inhalte-Moderatoren von WhatsApp seien auf Austin in Texas, das irische Dublin und Singapur verteilt. Diese Personen seien keine WhatsApp-Mitarbeitenden, sondern bei Drittfirmen angestellt, wie zum Beispiel der Unternehmensberatung Accenture. Das Silicon Valley-Unternehmen vertraue, so die Kritik, hier zum Teil hochsensible Daten den Angestellten externer Firmen an. Der Einstiegsstundenlohn zur Begutachtung von Inhalten liegt laut ProPublica bei umgerechnet knapp 14 Euro die Stunde. Der zweite Vorwurf, den ProPublica erhebt, lautet, WhatsApp sammle ungewöhnlich viele Metadaten seiner Nutzerinnen und Nutzer. Peter Elkind. Mark Zuckerberg führt WhatsApp immer als Beispiel an, dass immer weniger Metadaten nötig seien. In Wahrheit sammelt WhatsApp mehr dieser Daten als jeder andere vergleichbare Dienst. Und dazu gehören laut ProPublica die Identität von Absender und Empfänger, Telefonnummer, Profilfoto, Statusnachricht, Akkuzustand des Telefons, Sprache und Zeitzone sowie zugehörige Facebook-Konten. Facebook teilte in einer Stellungnahme gegenüber der ARD mit, die Meldefunktion verhindere den schlimmsten Missbrauch. Nutzerdaten und wie Unternehmen damit umgehen, das wird auch in den USA immer mehr zum großen Thema. Erst letzte Woche hat Apple eine geplante Scan-Funktion von Bildern seiner User auf Eis gelegt. Das Unternehmen wollte damit Inhalte von sexueller Gewalt an Kindern ausfindig machen. Grund für den Stopp der neuen Funktion war massive Kritik von Experten und Bürgerrechtsgruppen.
Und mit diesem Bericht von Markus Schuler aus San Francisco über neue Ungereimtheiten rund um die Facebook-Tochter WhatsApp geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Thomas Schmidt in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.